endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link.
Martin, wo ich gerne nochmal drauf zurückkommen würde, ne? Das ist, du hast ja gesagt, man kann so Päckchen schnüren und so weiter. Und ich hatte eine Hörerfrage und das war halt diese Geschichte, da war jemand im Burnout, das hatten wir ja eben auch schon. Und da ging es um das Thema wieder Eingliederung, ne? Und der Hörer, der diese Frage gestellt hat, der hat einen Burnout, der ist in Frührente gegangen und der hatte mit, ich glaube, 5 oder 6 von deinen Kollegen zu tun oder so irgendwie, ne? Und der hat gesagt, das ist doch spannend, jetzt frag den doch mal, wenn es darum geht, so eine Wiedereingliederung, sollte man sich darauf einlassen oder nicht? Sein Gefühl war, diese Wiedereingliederung dient eigentlich nur dazu, dass du in der Firma dann wieder rumläufst und der Arbeitgeber nutzt die Chance, dich zu beobachten, wo bist du labil, wo hast du Schwächen, wo machst du Fehler, um dich dann anschließend komplett auseinanderrupfen zu können. Mhm. So, ne? Soll man es machen oder nicht? Ne? Das ist, war halt die große Frage.
Ne? Na gut, also das Thema Wiedereingliederung ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, wenn wir uns im Zusammenhang mit personenbedingten Kündigungen unterhalten. Ich hole gerade noch mal ein Stückchen weiter aus, weil die Frage, die der Hörer gestellt hat, möchte ich gar nicht so beantworten, weil das ist ein individuelles Empfinden generell. Ja. Ja, das muss man sehen. Also Individualarbeitsrecht ist nicht nur Individualarbeitsrecht, wenn man das so sagt, das ist das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ja, sondern auch deshalb, weil das natürlich von den beteiligten Vertragspartnern dann auch oftmals sehr individuell empfunden wird. Ne? Das ist so der Hintergrund. Und bei dem Burnout, so unter dem Motto, ich schärfe die Waffen für den Arbeitgeber beispielsweise jetzt durch so eine Wiedereingliederungsmaßnahme, da unterstelle ich ja dem Arbeitgeber erstmal, dass der den Arbeitnehmer loswerden will und im Prinzip nur neue Päckchen sucht, halt dann entsprechend zu packen oder Steine in den Weg zu legen oder wie auch immer den Weg nach draußen, die Rutsche zu geben beispielsweise auch. Ja. Also Das kann so sein, aber generell würde ich das nicht so sehen. Denn das ist ja eine freiwillige Maßnahme, so eine Wiedereingliederung hat ja grundsätzlich das Ziel, den Arbeitnehmer wieder in die Beschäftigung reinzubekommen auch und unter der besonderen Berücksichtigung der Befindlichkeiten des Arbeitnehmers zu sehen, was für Bedingungen können am Arbeitsplatz letztlich gestaltet werden, um ihn wieder in die Tätigkeit reinzukriegen. So. Wenn dabei natürlich der Arbeitgeber Erkenntnisse hat und bekommt, wo jetzt der wunde Punkt vom Mitarbeiter ist und diesen sozusagen gezielt ausnutzt später, dann ist das nicht gut, weil dann unter Umständen an dem Burnout weitergearbeitet wird durch den Arbeitgeber. Aber wenn man das ernst meint, dann ist das kein Problem. Das heißt, der Arbeitnehmer muss für sich eigentlich selber entscheiden, kann ich eine Wiedereingliederung dafür einsetzen, dass ich in meinen Arbeitsplatz wieder reinkomme oder nicht? Und kann ich meinem Arbeitgeber das seriös zutrauen, dass der mich dabei unterstützt? Mhm. Und ich glaube, da muss erstmal das Grundgefühl stimmen. Mhm. Ja, also das hat eben dieses Individuelle, was ich halt gerade sagen wollte. Denn es gibt viele Arbeitgeber. Ich habe also gerade dieses Jahr auch wieder einen Fall gehabt, wo der Arbeitgeber wirklich sehr intensiv versucht hat, mit seinem Arbeitnehmer Möglichkeiten zu eruieren, um ihn, sage ich mal, in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen, auch bei einem vermuteten Burnout, wir sind da nicht ganz sicher gewesen, der alles Mögliche versucht hat, wirklich sehr arbeitnehmerfreundlich alle möglichen Wege gemacht hat, sehr viel Verrenkungen gemacht hat, um quasi dem Arbeitnehmer den Weg wieder so in die Beschäftigung reinzugeben oder in eine Beschäftigung, die ihn gesundheitlich nicht schadet, reinzubringen. Und ich glaube, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren an der Stelle. Also auf gar keinen Fall.
Okay.
Aber wie gesagt, Wiedereingliederung ist ein wichtiger Punkt, auch gerade für einen personenbedingten Kündigungsschutz, weil diese Wiedereingliederung auch unter Umständen Indiz dafür sein kann, ob eine Zukunftsprognose besteht. Ja, also Arbeitsgerichte gucken da schon in Kündigungsschutzverfahren, die aufgrund krankheitsbedingter Kündigungen laufen, gucken die schon genau, was hat der Arbeitgeber gemacht oder nicht. Also ich kann eigentlich nur jedem Arbeitgeber anempfehlen, zumindest ein betriebliches Eingliederungsmanagement auch dann durchzuführen, was darauf gerichtet ist, den Arbeitnehmer wieder in die Tätigkeit reinzubekommen.
Das ist halt die Frage, ne? Habe ich aber eben schon gedacht, wenn ich hier mit einem Arbeitsvertrag sitze, wo ich Bauchkneifen habe und du musst den überprüfen sozusagen, oder ich lasse den von dir überprüfen, oder ich habe irgendwie was, wo ich dagegen angehe, weil die mir Päckchen schnüren oder wie auch immer, dann ist ja eh die Frage, wäre es nicht vielleicht besser zu wechseln? Ne? Muss ich mir das bieten lassen? So, ne?
Gut, aber viele Arbeitnehmer haben ja Angst davor zu wechseln, weil sie vielleicht das Vertraute, auch wenn es unangenehm ist, verlassen müssen. Ja.
Ja. Trotz der goldenen Zeiten, ja.
Genau. Ja, trotz der goldenen Zeiten. Also ja, das ist immer auch das ist sehr individuell letztlich. Das, ne? Das muss man das so sehen. Ja. Von der Seite her ist das Thema dann auch, gerade auch für einen Arbeitnehmer, der ja gar nicht wechseln will, natürlich schwierig. Und das ist ja oft auch das Problem, wenn ich vom Mandanten den Auftrag kriege, also Kündigungsschutz, ist immer ein schönes Beispiel, weil da weiß ich genau, Marschrichtung ist die Kündigungsschutzklage. Ja. Ja, das ist relativ simpel, da brauche ich mit Mandanten gar nicht lange sprechen. Sag ich mal, was wollt ihr? Ja, Kündigungsschutzklage. Und dann ist die nächste Frage, ja, könnten Sie sich denn, weil ich ja weiß, dass viele Verfahren über so einen Beendigungsvergleich geschlossen, eine Beendigung vorstellen. Und dann, ja klar, dann muss ich aber eine riesen Abfindung kriegen. Ja, dann erkläre ich denen dann immer, ja, also Abfindung kriegst du nur unter engen Voraussetzungen, wenn überhaupt, der Rest ist Verhandlungssache. Ja, und dann sind viele Arbeitnehmer oftmals so, dass die Zielsetzung auf einmal verändern, nämlich von dem Kündigungsschutz hin zu einem Abfindungsbegehren. Kannst du dir das vorstellen, was ich meine?
Ja.
Ja, die sagen, boah, die Kündigung ist ja völlig unrechtmäßig, ne? Und dann wollen die aber eigentlich nur noch die Abfindung haben. Also das heißt, der Anspruch, den ich mit dem Kündigungsschutz geltend mache, was ist denn der Klageantrag? Der Klageantrag ist, ich begehre die Fortsetzung meines Arbeitsverhältnisses über den Kündigungszeitpunkt hinaus, um festzustellen, dass die Kündigung unwirksam ist.
Ja.
Das ist das Ziel bei der Kündigungsschutzklage.
Ja.
Aber im Hinterkopf haben die Mandanten dann, wir wollen Kohle, Abfindung.
Ja.
Und das wird dann manchmal spannend, auch als Anwalt, egal ob ich jetzt Arbeitgeber- oder Arbeitnehmeranwalt bin, wenn ich mit dieser Zielsetzung spielen kann und auch weiß, in welche Zielsetzung das geht. Auf Deutsch, die Zielsetzung für den Mandanten ist ganz wichtig, wenn der einen Anwalt aufruft. Was will der eigentlich von dem und wie will ich mein Ziel definieren? Das kann man gegebenenfalls gemeinsam herausfinden oder auch nicht. So, und wenn ich jetzt über das Thema Kündigung nachdenke an der Stelle und Abfindung, muss ich die natürlich fragen, was wollt ihr? Wollt ihr jetzt die Abfindung haben? Wollt ihr weiter beschäftigt bleiben? Und für den Arbeitgeber ist es ganz interessant, wenn ich dann mal eine Frage stelle, sag mal, kennst du deinen Arbeitnehmer gut? Will der eigentlich bei dir beschäftigt bleiben oder will der nur die Abfindung haben? Und dann gibt es manchmal als Arbeitgebervertreter die ganz spannende Situation, dass man in einem Kündigungsschutzprozess sagt, hey, kein Problem, wir erkennen das an, hier mit der Kündigung, komm morgen wieder arbeiten. Was meinen Sie, wie manche Arbeitnehmer dann schnell werden und sagen, boah, nee, Quatsch, also wir wollten ja nur eine Abfindung haben. Ja, sag ich, ja und? Du willst doch. Also, Zielsetzung ist wichtig und das muss man mit dem Arbeitnehmer, das ist ein großes Feingefühl, auch das im Rahmen so eines Verfahrens dann auch hinzukriegen.
Ja. Jetzt sind ja bei so einer Kiste, ne, wenn ich jetzt beim Anwalt sitze und so weiter, dann sind ja auch oft mal Emotionen im Spiel. Leute sind richtig sauer, ne, oder regen sich auf oder schlafen vielleicht nächtelang nicht oder vielleicht brüllt der eine den anderen an. Was hast du da schon so erlebt? Also was gibt's da so? Wo wird's denn so richtig schräg?
Also richtig schräg mit Gebrüll habe ich tatsächlich schon, also der schrägste Fall, wenn ich gerade so mit so einer Frage konfrontiert, ich muss mal eben nachdenken, da habe ich tatsächlich, also der schrägste Fall ist tatsächlich der gewesen, da muss ich jetzt auch mal lachen, da hatte der Chef mit seinem Arbeitnehmer ein Problem und hat also versucht über mehrere Verfahren, ich glaube 4 oder 5 Verfahren hatte ich gehabt und die haben wir dann auch gewonnen, wo er den loswerden wollte. Und dann hat der Chef seinem Mitarbeiter ein Redeverbot erteilt, dass also sein Mitarbeiter nicht mit seinem Chef sprechen durfte. Das heißt, es ging dann nur über irgendeinen Vorarbeiter, die Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und Chef. Das war so ein inhabergeführter Betrieb. Und das war echt total schräg, weil der Chef sich dann ein Schild umgehangen hatte um den Hals. Also ohne, das ist jetzt echt kein Witz, ne? Ich habe das also dann auch gesehen, dieses Schild, wo drauf steht, nicht ansprechen. Das fand ich also wirklich schräg. Das war nicht jetzt durch laute Emotionen, sondern eigentlich eher durch die leisen Töne besonders. Aber wenn dann ein Chef mit seinem Mitarbeiter nicht mehr spricht, dann ist da schon echt ein erhebliches Störgefühl dann auch drin. Und wenn dann auch noch so flankierende Maßnahmen durch den Chef ausgelöst werden, um den Mitarbeiter loszuwerden, dann ist das noch schlechter. Also das habe ich tatsächlich erlebt. Ich habe auch tatsächlich schon streitigen Verfahren, wo sich dann die Parteien voll angezickt haben, auch im Termin, wo man da so kaum als Anwalt oder auch der Vorsitzende Richter oder Richterin dann da gar nicht so richtig zwischenkam. Das sind so Fälle. Es gibt kurioserweise auch immer wieder Fälle, wo die Parteivertreter auf einmal sehr emotional werden können. Das finde ich auch immer sehr bedauerlich, weil wir ja eigentlich für einen sachlichen Ton da sind und eigentlich dafür sorgen müssen, dass Ruhe in die Sache reinkommt, nämlich auf eine Fachebene halt dann letztlich auch. Also auch diese Fälle gibt es auch, wo das dann mal emotional sein kann, wenn das vielleicht für die eine oder andere Partei nicht gut läuft. Ganz schräge Situation hatte ich schon mal in einem Mediationsverfahren gehabt, wo über sehr subtile Unterstellungen der anderen Seite eine gewisse Schärfe in einen Mediationstermin, der eigentlich dazu bestimmt ist, dass die Parteien sich annähern sollen, so reingestreut wurde. Das waren dann so subtile Unterstellungen, so im Gespräch. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie man über so eine Gesprächsführung psychologisch manchmal auch austeilen kann, ohne dass der andere das beim ersten Schlag merkt, sondern erst beim zweiten dann so
rauskommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Und das war für die Situation, für dieses Mediationsverfahren, was wie gesagt darauf gerichtet ist, die Parteien zusammenzubringen, ganz, ganz übel, weil das war nur so ein Scheinverfahren. Die wollten das gar nicht ernsthaft, mussten das aber aus diversen, ich sage jetzt mal, politischen Gründen betreiben. Und das fand ich deshalb bemerkenswert, weil das einfach auch, weil wir mit einem anderen Anspruch in dieses Verfahren reingegangen sind. Ich war Arbeitnehmervertreter, mit einem anderen Anspruch reingegangen sind, ne? Weil wir dachten, die wollten ernsthaft eine Lösung reinbringen.
Ja.
Ja.
Wollten die nicht. Nee. Thema Sachlichkeit, ne? Jetzt wieder ein eigenes Beispiel, ne? Denke ich gerade an meine Schulzeit. Ne? Ich war immer so, bis zur 10. Klasse war ich nur 1,60 Meter, war immer so der Kleinste.
Und jetzt bist du 1,62
Meter. Nee, haha. Jetzt fang du auch noch an. Ich will einfach Emotionen kochen lassen. Nein. So, und hat immer gehänselt, ne? Und dann war jetzt halt gerade die himmelschreiende Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt passiert, ne? Und mein Klassenlehrer, ne, der war dann immer so sachlich drauf, ne? Der ist immer so gekommen, der hat mir so ein bisschen auf die Schulter geklopft, ne? Hat gesagt, Heiko, ist doch jetzt gar nicht so schlimm, ne? Und durch diese Sachlichkeit, ne, hat der mich noch mehr hochgekocht. Als sowieso schon, ne? Weil ich mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt habe. Ne? Und ich habe manchmal da so das Gefühl, da hat jetzt einer so ein Seminar gemacht, ne? Jetzt geh bloß, der ist emotional, jetzt bleib sachlich, ne? Jetzt geh bloß nicht auf die Emotionsebene und lass dich nicht drauf ein. Ich finde, das kann es noch viel schlimmer machen. Ne?
Ja gut, also für einen Anwalt, sag ich mal, wir müssen jetzt natürlich unterscheiden.
Ja.
Wir reden jetzt über das Recht oder eher über so ein Verhalten. Es gibt tatsächlich auch für Anwälte Schulungen, Körpersprache und auch überhaupt, das ist total spannend, was man da so auch aus psychologischen Aspekten, so wie man seinem Gegenüber entgegentritt, auch quasi machen kann auch. Also ich habe das erlebt, dass also Kollegen meine Mandanten durchbohrt haben mit ihren Blicken, um die beispielsweise zu irgendeiner Handlung zu bewegen. Da muss ich mal gucken, dass ich mich dazwischen werfe, ohne direkt getroffen zu werden. Also das kann man machen. Das mache ich aber zum Teil auch mal, dass ich mal tatsächlich auch Parteien direkt anspreche in Terminen auch, um auch vielleicht mal Emotionen zu wecken. Das kann ja auch manchmal befreiend sein.
Ja.
Die Sachlichkeit ist sicherlich schwierig, wenn man betroffen ist. Und die Sachlichkeit kann man natürlich oftmals am besten erzielen, wenn man jemanden dazwischen schaltet, der vielleicht sachlich die Interessen vertritt. Aber auch da hängt es immer vom Miteinander ab. Was will ich denn eigentlich bezwecken? Also auch die Zielsetzung ist wichtig. Will ich beispielsweise mehr Stimmung in eine Sache reinbringen, ja? Dann geht das nicht ohne Emotionen. Oder eben mit so einer konträren Emotion, wo ich total sachlich bin und ganz stoisch irgendwelche Phrasen runterdresche und den anderen durch meine Ruhe und Gelassenheit, sage ich mal, so voll nach oben treibe.
Ja.
Ja?
Ja. Naja, jetzt sind wir ja wieder bei Päckchen schnüren. Das heißt, ich gucke jetzt, wo sind Heikos Knöpfe? Ne? Wenn der jetzt mit dem, ich muss den jetzt leider weiter als Podcaster beschäftigen, nur welche Knöpfe hat er denn? Welche sind besonders empfindlich? Und jetzt spiele ich da eine schöne Klaviatur drauf rum, ne? Und jetzt kocht der hoch. Ne?
Also, das ist ganz klar. Wenn ich einen gewerblichen Mitarbeiter habe, wo ich weiß, der ist emotional sehr schnell berührt und unter Umständen auch körperlich aktiv dann an der Stelle, dann kann ich mir tatsächlich mal so einen Fall, und wie gesagt, ich habe da im Moment das Thema vielleicht sogar auf dem Tisch, mal durch eine Provokation mit irgendeinem anderen Mitarbeiter, der vielleicht da reinkommt, den austillen lassen und habe voll krassen einen Kunden für eine fristlose Kündigung, wenn ich ihn schon seit Jahren loswerden will.
Ja.
Ja, das ist cool. Also Arbeitsrecht und Psychologie hängen ganz eng zusammen. Ja, und Psychologie hat was mit Emotionen auch zu tun. Und der seine Emotionen am besten im Zaum hat, hat am gewonnensten vielleicht.
Ab wann brauche ich einen Therapeuten?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich besser eine Couch noch bei mir, ich habe also tatsächlich auch eine in meinem Büro stehen, aber wirklich so eine Couch, also ja, schwierig. Das kann eigentlich nur der Arzt oder der Arzt empfehlen, natürlich. da ist der Anwalt vielleicht nicht der Richtige. Aber ich habe das tatsächlich auch bei Sachverhalten, wo es um Mobbing beispielsweise geht. Das ist teilweise das wirklich krasse Fälle auch, wo ich dann eher so das Gefühl habe, ich hätte besser mal noch mal so ein Psychologie oder so Studium gemacht, um die auch Menschen aufzubauen. Das hat mit Recht dann oftmals nichts zu tun. Die brauchen einfach nur einen, wo sie sich ausschütten wollen, wo sie eine Bestärkung kriegen. Der Anwalt kann da aber helfen, indem er halt tatsächlich sachlich nüchterne Handreichungen gibt, Tipps gibt, wie er dann wieder man Betroffene damit der Situation umgehen kann. Die Situation, wann der Psychologen oder einen Therapeuten benötigt, das muss eigentlich der Mandant selber entscheiden. Das kann nicht der Anwalt entscheiden. Der kann vielleicht sagen, überlegen Sie mal, wollen Sie nicht vielleicht mal einen Psychologen oder Therapeuten aufsuchen, um Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen?
Naja, also ich bin ja jetzt selber auch ein ziemlich emotionaler Typ. So, ich kann auch, also ich mache jetzt hier immer einen schönen lustigen Podcast, aber ich kann auch ganz schön durch die Decke gehen. Das ist keine Frage so, ne? Aber deswegen sind es auch halt manchmal vielleicht einfach Sachen, die einem wichtig sind, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, musst du unbedingt immer gleich zum Coach, Berater, Therapeuten, wo auch immer hinrennen, sondern so eine Emotion kann ja auch durchaus was Gesundes sein, ne? Also da einfach zu merken, hatte ich auch hier mit Stefan mal, ne, hatte ich auch mal mit ihm eine heiße Diskussion und so, wo der einfach merkt, so hey, ist ein Thema, ne, was dir wichtig ist und was dir am Herzen liegt, und finde ich auch schön so, ne? Und wir haben uns ja auch vertragen super, ne?
Also im Arbeitsrecht ist es manchmal gut, wenn es richtig kracht. Da muss ich sagen, da sind manchmal die etwas, ich will das jetzt ganz vorsichtig sagen, nicht schulisch so hoch gebildeten vielleicht manchmal viel besser dran als die vergeistigten Kopfmenschen, die einfach mal mit einem klaren Wort eine Situation richtig viel Staub bringen, der sich dann wieder setzt, und dann geht das ganz normal weiter zwischen den Beteiligten auch. Ja. Und ich sag mal so, das merke ich auch, also je höher die Bildungsgrade sind, umso komplizierter können die Fälle dann unter Umständen auch mal werden. Ne? Das ist
tatsächlich so. Die polieren sich die Fresse oder was?
Ja, nee, nicht die polieren sich die Fresse, aber das ist tatsächlich so, dass manchmal die Menschen, die vielleicht etwas schlichter in ihren Gedanken sind, ja, also einfach, ich würde nicht sagen geradliniger oder einfach anders sind, als wenn man jeden Schritt fünfmal abwägt, ja, denen geht es manchmal besser, auch in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, weil die einfach sagen, ja, hopp oder top. Und die anderen sagen, nee, also hopp, so ein bisschen hopp und ein bisschen top ist ja nicht schlecht, aber am liebsten würde ich ja vielleicht, und dann hast du das Ziel nicht mehr. Ja. Ja. Also, ich habe mal einen Fall gehabt, der war total krass. Das war tatsächlich einer, der an seinem Arbeitsplatz aus einer ganz hochwertigen Tätigkeit in so eine totale minderwertige Tätigkeit zurückgesetzt worden ist. Und dann habe ich den gefragt, wollen wir jetzt hier die volle Veranstaltung machen? Also sprich, wir haben ein, zwei die Verfügung gemacht. Ich habe den Vorgesetzten habe ich in Anspruch genommen, weil der ganz böse Wörter gesagt haben soll. Ich habe den Chef, weil er nichts gemacht hat, in Anspruch genommen auch. Also wir haben richtig Stimmung in das Arbeitsverhältnis reingemacht. Dann hat die andere Seite versucht, den loszuwerden anders. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ne? Also wir hatten total viel Spektakel in der ganzen Geschichte drin. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Verfahren gehabt, wechselseitiger Natur mit unterschiedlichen Streitgegenständen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, habe ich, was willst du denn eigentlich jetzt hier? Ich sagte, ich will da weiter arbeiten. Da sage ich, aber wenn ich diese Veranstaltung mache, dann wirst du doch nicht weiter arbeiten wollen. Und dann war der so krass drauf und hat also das tatsächlich, ich glaube, wir haben das 2 oder 3 Jahre durchgezogen. Wir haben am Ende tatsächlich, da war ich dann völlig überrascht, haben wir bis zum Bundesarbeitsgericht, da muss man erstmal hinkommen, da war ich 2-mal mit ihm, ist tatsächlich beim zweiten Verfahren dann Vergleich geschlossen worden für dieses Arbeitsverhältnis. Aber da waren wir, glaube ich, 4 oder 5 Jahre weiter. Und bis dahin hat er das ausgehalten. Irgendwann so zum Schluss war der aber dann auch ein bisschen mürbe. Da hatte der keinen Kampfeswillen mehr. Ja? Also ich will damit sagen, Emotionen, ja, gut und schlecht. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich sehen, was ist mein Ziel, wo setze ich die Emotion ein und ja, was kann ich dann erreichen damit?
Ich muss es kontrollieren. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, weil wir sind jetzt zeitlich doch auch schon sehr weit fortgeschritten.
Ja, gut.
Was ich jetzt natürlich machen kann, und diese Frage möchte ich, die brennt mir noch auf der Seele, die liegt nicht an mir.
Gut, was?
Liegt nicht an mir. Ich hab nichts gehört. Nein. Diese Frage brennt mir auf der Seele, die würde ich gerne noch reinnehmen, weil das auch so eine Arbeitgebergeschichte ist und dann zum Schluss noch eine persönliche Frage. So, die erste Frage ist, wenn es jetzt alles schiefgegangen ist und so weiter, und ich bin da jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr, jetzt sind wir beim Stichwort Konunu, ne? Jetzt denke ich mir, komm, die haben es verdient, ne? Dem drücke ich jetzt noch eine schlechte Bewertung rein. Und man hört ja von Arbeitgeberseite immer, ja, ne, bei Konunu bewerten ja sowieso immer nur die Nörgler, ne, die es toll finden, die machen es nicht und so. Und ich kenne auch jemanden, der sagt, Mensch, dem Arbeitgeber, ich würde dem eigentlich gerne noch eine schlechte Bewertung reindrücken. Ich kenne den Arbeitgeber auch selber, ne, und der sagt, der hat es auch verdient und so weiter. Er traut sich aber nicht, ne, weil er sagt, irgendwie kommen die mir dann doch drauf und so. Ich sage, du musst ja nicht beleidigende Worte oder sowas da reinschreiben, du kannst es ja auch Sach nicht schlecht bewerten oder so. Ne? Dann sagt er, nee, mache ich nicht, traue ich mich nicht, nachher kriegen die mich noch. Ne?
Also wir müssen quasi einmal gucken, ich darf keine unwahre Tatsachenbehauptungen raushauen. Also ich muss mich da schon an Richtigkeit halten, auch an der Stelle. Und ich muss natürlich auch, und das ist eben der Hintergrund eben, wir haben das Grundrecht der freien Meinungsäußerung, kann natürlich im Rahmen der freien Meinungsäußerung da natürlich meine Meinung äußern.
Ja.
Die Gratwanderung ist schlecht. Manche nutzen das ja auch so als Ventil quasi, um auch mal die Emotionen freien Lauf zu lassen. Das sollte man nicht tun. Und auch da sage ich ganz klar, was ist die Zielsetzung, die ich davon habe? Will ich beispielsweise potenzielle Arbeitnehmer davor warnen, bei diesem Betrieb anzufangen?
Ja,
aber was habe ich da letztlich selber von? Also muss ich der Don Quixote sein, beispielsweise auch? Ich bin... Was das anbelangt, persönlich, also meine persönliche Meinung ist eher verhalten, mich da, sag ich mal, drüber zu äußern, so auf so einer öffentlichen Plattform, weil ich mich unter Umständen angreifbar mache. Und ganz ehrlich, was ich ganz schlecht finde, ist so in die Anonymität zurückgehen, das ist feige. Also entweder sage ich es einem vom Kopf und das ist auch dann meine Feststellung, meine Äußerung. Da muss ich mir natürlich überlegen, was sage ich da genau konkret. Und das andere ist schlecht. Und wenn ich dann nur schmutzige Wäsche waschen möchte, dann habe ich unter Umständen ganz dünnes Eis, weil ich vielleicht in das Problem komme, wenn das also rechtlich pathologisch wird, also man streitet sich, man weiß vielleicht, wer es dann geschrieben hat, habe ich vielleicht dann das Problem, dass ich so in diesen Bereich der unwahren Tatsachenbehauptungen kommen kann und in Themen, die vielleicht nicht mehr von der freien Meinungsäußerung gedeckt sind. Ne? Okay. Das ist so... Das, was ich an der Stelle tatsächlich, wo ich das Problem habe. Ich glaube, Konunu, die haben auch da irgendwie noch so eine Seite drauf, wie viel Kritik erlaubt ist und so. Was darf ich da machen?
Ja, ich kann bestimmte Sachen
da kann ich bestimmte Sachen kann ich reinschreiben. Ich glaube, die haben so einen Filter dafür, sich auch drauf setzen und klären das ab. Also, wie gesagt, das Unternehmen hätte generell einen Unterlassungsanspruch, wenn es unwahre Tatsachenbehauptungen sind. Ich würde das wirklich sehr moderat einsetzen. Also das ist meine persönliche Meinung jetzt an der Stelle. Rechtlich kann man ganz klar sagen, also was falsch ist, darf ich nicht reinschreiben. Da gibt es ganz klar Ansprüche, die das betroffene Unternehmen hat, gegenüber dem Reinschreiber dann auch. Das kann hin bis zu Schadensersatz sein, wenn also da beispielsweise nachweislich ein Mitarbeiter, der vielleicht schon im Vorstellungsgespräch sagt, ich komme und dann irgendwas absagt und sagt, ich habe von euch eine schlechte Bewertung gelesen, ja, und dann kann das Unternehmen vielleicht einen Auftrag nicht ausführen, für den der Mitarbeiter wichtig wäre. Das ist jetzt ein sehr konstruierter Fall, aber das kann in Konsequenz natürlich dazu führen, wenn ich so einen Rechtsverstoß als Kommentarschreiber begehe.
Ja.
Ist sehr abstrakt. Ne? Auch da, wie am Anfang mit der Rechtsschutzversicherung, Chancen und Risiko. Aber was will ich eigentlich damit bezwecken?
Ich würde auch sagen, ein persönliches Gespräch ist sich nicht zu ersetzen. Ich würde es immer erstmal so versuchen. Da schüttelt er mit dem Kopf.
Nein. Ja, aber das will ich ja in der Situation nicht mehr. Ich will dem ja einen reintun. Als Arbeitnehmer sage dem einen reintun.
Also dem einen reintun.
Also jetzt bei dieser Konunu-Nummer.
Davon würde ich auch abraten, das würde ich nicht machen. Ich hatte einen Personaler, der sagt auch, warum sagt er mir das nicht persönlich? Und ich habe mehrere Bewertungen bei Konunu gesehen, wo drin stand Vorsicht bei Gesprächen mit der Personalabteilung. Okay, ne, ist vielleicht mal was schiefgelaufen, weiß ich nicht. Ne? Ich finde das, ich hatte Kununu ja selber auch schon mal im Podcast, ich finde schon auch wertvoll, als da nochmal ein Feedback zu kriegen von den Arbeitnehmern, und ich finde, ich kann das sogar einsetzen, um mein Unternehmen zu verbessern. Also wenn das ein ehrliches Feedback ist, an dem ich arbeiten kann, finde ich es gar nicht schlimm. Jetzt nur in der Eier treten, mal böse gesagt, würde ich auch nicht machen.
Also diese ganzen Bewertungsportale ist ja ein ganz anderes Thema. Ich nutze das für meine Profession auch seit einem Jahr sehr intensiv und ich habe da durchweg positive Erfahrungen gemacht. Manchmal muss man einfach auch aktiv auf Kommentare sich zurückmelden und dazu schreiben. Das ist auch die Empfehlung, die man einfach immer nur geben kann. Und das ist ja die Frage, wie ich das dann als betroffenes Unternehmen beispielsweise formuliere. Bloß auch da ist die Grenze. Ne? Also ist es verletzend, vielleicht eher verletzend sogar, wo wir dann vielleicht tatsächlich in einem zivilrechtlichen Thema sind, ne? Oder ist es einfach nur schlechte Wortwahl?
Ja, also sowas wie Schimpfwörter oder so nimmt Kununu gar nicht, dann werden die
Roten,
dann kann ich das nicht abspeichern, das Ding oder so. Ne? Okay, egal. Also ich würde das auch, wenn schon, so machen, dass man damit arbeiten kann. Also, ne, das ist
also rechtlich so, ne? Ganz klar, dafür sitzen wir ja hier auch, alles das, was unwahr ist, darf ich nicht bringen. Auch alles, was von der Meinungsäußerung deckt, ist ja. Und die Gratwanderung ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Auch da muss man eigentlich am besten jemanden nehmen, der sich mit Recht und Germanistik auskennt, um da die Wortwahl zu finden, wenn man sowas reinschreiben will. Also wie gesagt, da muss man aufpassen. Sollte man aufpassen.
Also auf jeden Fall keine Hasskommentare.
Wie gesagt, Zielsetzung ist immer wichtig.
Genau. So, letzte Frage. Die Augenbraue geht hoch. Nein, aber was mir für meinen Job total wichtig ist, ne, und wo ich eigentlich auch, wenn Klienten zu mir kommen, gerne helfen möchte, ist, was ich halt doof finde, ist dieses sich verbiegen, sich irgendwo reinquetschen, irgendwas machen müssen. So, ne? Und wenn du jetzt einerseits mal mit dem Arbeitnehmer ins Feld ziehst und sagst, ich gehe jetzt gegen die Firmen, ne, und andererseits ziehst du mal wieder auf der anderen Seite mit dem Arbeitgeber los und so, ist das für dich nicht einfach, musst du dich nicht total verbiegen und immer gucken, wer kommt jetzt gerade und jetzt muss ich dem nach dem Mund reden, jetzt kommt der Nächste, jetzt muss ich dem nach dem Mund reden. Wie authentisch kannst du eigentlich sein in deinem Job?
Also vielleicht mal zwei Dinge vorweg. Erstens, ich werde natürlich niemals Mandatsverletzungen begehen, indem ich den gleichen Arbeitnehmer oder Arbeitgeber wechselseitig vertrete.
Das
muss ich einfach aufpassen, weil ich natürlich dein Mandantenverrat wäre. So, wenn ich jetzt über die Seite, nennen wir es mal so, spreche, dann macht das doch gerade unsere Würze aus. Also bei mir, ich finde das total schön, weil ich dadurch einfach eben die Erfahrung aus beiden Sichtweisen gut bekomme und einfach auch Spaß habe, beide Seiten auch zu vertreten. Ein Verbiegen finde ich für einen Anwalt ganz, ganz schlimm. Als Anwalt muss ich Rückgrat haben, weil ich muss im Prinzip meine Linie durchgehen, die ich quasi für mich letztlich sehe, aber immer im Mandanteninteresse, weil das ist mein Auftrag. Und wo ich persönlich ein ganz großes Problem habe, ist, wenn ein Mandant sagt, schreiben Sie das mal so.
Ja,
weil das, was ich quasi wörtlich aufs Papier bringe, ist ja mein Ding, was ich schreibe. Das heißt, da wäge ich natürlich ab, wenn ich über Sachverhalte, da war ich ja nicht bei. Das schreibe ich natürlich schon, wenn der Mandant mir sagt, der Sachverhalt war so und so, dann bringe ich das in Worte rein.
Ja, okay.
So, wenn der aber sagt, den Ausdruck will ich drin haben und der Kraftausdruck gefällt mir vielleicht nicht, dann halte ich mich da raus, jetzt beim Verbiegen.
Ja.
Ich muss mich gar nicht verbiegen, wenn ich eine Rechtsmeinung äußere, weil ich kann ja jeden Fall sachlich nüchtern, und das ist ja meine Aufgabe als Anwalt, ja durchaus auch über juristische Grundsätze angehen und lösen. Dazu muss ich auch nicht Sachverhalte biegen. Ich muss nur vielleicht Sachverhalte interpretieren lernen und einzuordnen wissen vor dem rechtlichen Hintergrund. Deswegen, das Wort verbiegen nehme ich für mich nicht in Anspruch, und das finde ich auch eigentlich für einen Anwalt nicht richtig.
Okay.
Und nur weil ich mal auf der Seite Arbeitgeber und mal auf der Seite Arbeitnehmer bin, da muss ich mich nicht verbiegen, weil, wie gesagt, die beiden Seiten sind so unterschiedlich, und da kannst du mit der vollen Klaviatur unterwegs sein. Ich sag mal, so ein Strafverteidiger, der muss ja auch Menschen unter Umständen verteidigen, die man als Normalsterblicher vielleicht gar nicht mehr sehen möchte.
Ja. Das kam auch so ein bisschen von einem Hörer, und ich habe dabei gedacht, nicht ein bisschen, das, also auch vom Hörer. Und ich habe dabei einfach gedacht, stell dir vor, ich komme jetzt hier hin, ich bin der Arbeitnehmer, ich habe meinem Arbeitgeber ein Päckchen nach dem nächsten geschnürt, bin komplett selber schuld, dass sie mich loswerden wollen und sage jetzt zu dir hier, so, jetzt drück dem Arbeitgeber mal einen rein. Das wäre ja wahrscheinlich was, was du dann ablehnen müsstest oder so. Ne?
Nein, nochmal, es kommt auf die Zielsetzung an. Ne? Das ist für mich das A und O beim anwaltlichen Mandat. Ich muss wissen, was will der Mandant überhaupt mit meinem Handeln bezwecken? Und das kann ja unterschiedlich sein. Wie gesagt, es kann eine einfache Durchsicht von Verträgen, von Einschätzung von Risiken durch so eine Erstberatung beispielsweise sein. Das kann auch sein, dem Kontrahenten, ich nenne das jetzt mal neutral, einfach mal zu sagen, hallo, ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet, pass auf, was du zukünftig mit mir machst. Das kann so ein Punkt sein, wo man was macht. Oder dass man auch tatsächlich mal dem einen oder anderen Kontrahenten einfach mal auf die Finger haut und sagt, so, jetzt ziehen wir das auch mal durch und wollen es mal rechtlich klären lassen. Das ist die Zielsetzung.
Ja.
Und da muss ich mich generell eigentlich nicht unbedingt verbiegen, wenn das vorher geklärt ist.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, falls jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und sagt, Mensch, der Martin, das ist so ein netter Typ, ne, den würde ich jetzt gerne mal beauftragen. Ne, wie könnte der dich denn erreichen?
Ach, der kann mich gut erreichen, indem er mal unter dem Namen Rechtsanwalt Warm im Internet googelt und dann in Paderborn fündig wird.
Ja,
okay. Da haben wir, sage ich mal, einen ganz guten Weg. Und ansonsten gibt es sicherlich viele Kollegen, die es auch vor Ort machen können. Ich habe natürlich für mich immer sehr viel Spaß, auch mal neue interessante Fälle. Und je komplexer und schwieriger die sind, nehme ich gerne.
Ja, okay. Weil ich finde das jetzt nämlich eine gute Gelegenheit, dein Kompliment von eben auch nochmal zurückzugeben. Der Martin ist ein Typ, den musst du kennenlernen. Ne? So, genau. Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Interview. War richtig cool. Und Anwalt oder nicht, Streit oder nicht, ich verbleibe wie immer mit heiter weiter.
Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.